ARD. Das, was ihr jetzt gleich hören werdet, hatten wir so hier im Podcast noch nie. Eine Originalaufnahme aus einer neurologischen Klinik. Ihr hört gleich Thorleif Schönfeld, der zum Zeitpunkt der Aufnahme seit 3 Tagen im Krankenhaus ist und schon fast wieder entlassen werden soll. Aber dann passiert plötzlich etwas Merkwürdiges.
Habe ich irgendein Medikament genommen oder sowas?
Bitte?
Habe ich irgendein Medikament genommen?
Warum?
Weil ich komme mir so komisch vor.
Nein, nicht, dass ich wüsste, Sie nehmen ja keine Medikamente.
Aber wieso bin ich hier eigentlich?
Sie wissen nicht, warum Sie hier sind?
Ja.
Okay. Wissen Sie denn, seit wann Sie hier sind?
Nee, auch nicht.
Was haben wir denn für einen Tag heute?
Keine Ahnung. Irgendwie habe ich überhaupt keine Erinnerung an irgendwas gerade.
Okay.
Ein schockierender Moment, selbst für das medizinische Personal. Doch genau dieser Moment bringt die Ärzte und Ärztinnen endlich auf die richtige Fährte. Zum Glück, denn Thorleif Schönfelds Krankheit hätte auch tödlich enden können. Und damit moin und hallo, ihr hört Abenteuer Diagnose, den einzigen Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Wir sprechen hier alle 2 Wochen über einen neuen, wahren Fall, über einen Menschen, der unter mysteriösen Symptomen gelitten hat und über Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose gefahndet haben. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und habe heute wieder eine ganz tolle Kollegin an meiner Seite.
Ja moin, ich bin Gesa Lütten, Autorin und habe die Geschichte von Thorleif Schönfeld recherchiert.
Gesa, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir in der Redaktion über den heutigen Fall gesprochen haben und uns allen ziemlich schnell klar war, dass wir darüber berichten müssen. Mhm. Nicht nur, weil der Fall total außergewöhnlich ist, sondern auch, weil die Diagnose am Ende tatsächlich gar nicht so selten ist. Aber aus Gründen, die ich jetzt natürlich noch nicht vorwegnehmen möchte, wahrscheinlich häufiger nicht erkannt oder aber für etwas ganz anderes gehalten wird.
Genau, Experten sprechen dann ja von einer hohen Dunkelziffer.
Wir sind damals über einen Fachartikel auf diesen Fall gestoßen und du bist dann losgezogen, um den Patienten, um Thorleif Schönfeld kennenzulernen. Erzähl doch am besten mal, wie das genau abgelaufen ist.
Ja, tatsächlich war die Kontaktaufnahme gar nicht so leicht, weil Thorleif Schönfeld und seine Frau Barbara ziemlich viel auf Reisen sind. Aber letztes Jahr, kurz nach Weihnachten, hat es dann endlich geklappt und ich habe die beiden im schönen Freiburg besucht.
Und wir sprechen hier vom Freiburg im Breisgau, muss man ja vielleicht noch dazu sagen.
Mhm. Ja, ziemlich weit weg, aber auf jeden Fall eine Reise wert. Genau, das Ehepaar wohnt in einer Wohnung recht nahe der Freiburger Innenstadt und schon beim Reinkommen wurde mir klar, dass sich hier jemand für Kunst interessiert. Mhm. Der ganze Flur hängt nämlich wirklich voller Bilder und tatsächlich ist unsere heutige Hauptperson, Dr. Thorleif Schönfeld, Ende 60, sehr kunstinteressiert und ein bisschen überraschend vielleicht, gleichzeitig auch großer Fußballfan. Sein Doktortitel hat er übrigens aus seinem Jurastudium. Er ist Rechtsanwalt gewesen. Und das hat man dann auch im Gespräch ein bisschen gemerkt, wie ich fand. Er spricht sehr analytisch, hält mit seinen Emotionen eher hinterm Berg, konnte sich aber sehr detailreich an vieles aus seiner Krankengeschichte erinnern. Und das, obwohl die Diagnosestellung da tatsächlich schon 5 Jahre her war.
Du hast ja schon eine TV-Folge über diesen Fall gemacht, die ihr euch übrigens in der ARD-Mediathek anschauen könnt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, da hatte ich das Gefühl, dass seine Frau Barbara so ein bisschen, ich sag mal, der emotionale Gegenpart ist. Wie ging's dir?
Ja, genau so ist es auch. Sie hat sich, glaube ich, tatsächlich auch mehr Sorgen gemacht als Thorleif selbst während der ganzen Zeit.
Und warum sie sich solche Sorgen gemacht hat, dazu kommen wir jetzt. Alles hat in Thorleif Schönfelds Kanzlei begonnen.
Und zwar an einem ganz normalen Tag. Mittlerweile ist Dr. Thorleif Schönfeld im Ruhestand, aber 2015, als das Ganze losging, ist er Anfang 60 und noch voll dabei. So auch an diesem Tag. Er ist gerade mal wieder in einen komplizierten Fall involviert und brütet über den Akten. Und weil es ihm beim Nachdenken hilft, so Kopf freikriegen und so, läuft er gerne in seinem Büro auf und ab. Und was dann passiert ist, hat er im Interview so erzählt.
Und dann bin ich dort zusammengesackt. Also ich bin mitten im Raum zusammengesackt und merkte dann, wie ich auf dem Boden lag und bin dann aber auch nach dieser Zeitspanne, die ich nicht genau weiß, wieder aufgestanden, habe mich da auch im Stehen wirklich geschüttelt, bin wieder hinter meinen Tisch gegangen und habe rausgeguckt, habe einfach gesagt, okay, schöner Tag. Keine Ahnung, was das war, aber ist gut jetzt. Und habe dann weitergemacht mit der Arbeit am Schreibtisch.
Also eine, ich sag mal, sehr pragmatische Reaktion. Das passt ja ganz gut dazu, wie du Thorleif Schönfeld beschrieben hast. Vielleicht so erstmal Fakten sammeln, keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich hätte mir in so einer Situation, glaube ich, auf jeden Fall größere Sorgen gemacht. Und auch gleich überlegt, was dahinter stecken könnte. Hast du zu wenig getrunken? Ist es zu heiß? Ist der Kreislauf überlastet? Das scheint Thorleif Schönfeld aber zunächst gar nicht so beschäftigt zu haben. Zumindest nicht bei diesem ersten Zusammenbruch.
Bei dem es aber nicht geblieben ist. Innerhalb eines Jahres ist er damals noch ein paar Mal so wie aus dem Nichts zusammengebrochen. Tatsächlich wohl aber nur bei der Arbeit und in seinem Büro, also so, dass es niemand mitbekommen hat. Und er selbst hat das dann immer abgetan mit, naja, sobald ich wieder zu mir komme, geht's mir ja gut. Kann ja nichts Schlimmes sein. Und seiner Frau hat er dann eben nichts davon erzählt, aus Angst, dass die sich irgendwie unnötig Sorgen machen könnte.
Also das ist ja eigentlich lieb gemeint, aber ich sag mal, seine Strategie ist ja doch eher so eine Verdrängungsstrategie. Ich kenne ehrlich gesagt einige Männer, die das ganz ähnlich handhaben würden. Da braucht es dann manchmal echt so einen ordentlichen Knall oder Warnschuss, bevor dann endlich ein Arzt aufgesucht wird. Auch Thorleif Schönfeld hatte da ja ein entsprechendes Schlüsselerlebnis. Kannst du uns die Situation mal beschreiben?
Es ist mittlerweile Mai 2016 und Thorleif ist gerade zum vierten Mal Opa geworden. Tjaak, Thorleifs Sohn aus erster Ehe, wohnt derzeit mit seiner Frau und dem frisch geborenen Sohn in England. Und Thorleif fliegt natürlich hin, um seinen Enkel kennenzulernen. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag, die Sonne scheint und alle sitzen entspannt im Garten und unterhalten sich. Und dann passiert es plötzlich wieder. Mitten im Gespräch sackt Thorleif in sich zusammen. Ich habe auch mit seinem Sohn Tjaak telefoniert und der meinte zu mir, dass es so, er war so mitten im Reden, hatte selbst sein Kind gerade auf der Brust, war etwas abgelenkt. Und auf einmal hat er gemerkt, dass sein Vater die Augen geschlossen hatte. Er hat ihn daraufhin so ganz leicht wachgerüttelt. Und als Thorleif wieder die Augen öffnet, ist ihm damals wohl gar nicht so richtig bewusst gewesen, dass er irgendwie weg war. Und erst haben die beiden noch gescherzt, so von wegen mitten am Tag einfach einschlafen, na sowas. Bis Thorleif ihm dann eigentlich eher ganz unbedarft erzählt, dass er sowas in letzter Zeit häufiger hat. Und da setzt Sohn Tjaak seinen Vater aber erstmal so richtig auf den Pott und sagt ihm, dass er damit unbedingt mal zum Arzt gehen muss.
Bisher habe ich das ja praktisch für normal wahrgenommen. Und er hat gesagt, Papa, das ist nicht normal. Und ich habe ihm dann auch gesagt und versprochen, sobald ich wieder zu Hause bin, gehe ich zum Arzt und bespreche mich mit dem.
Das finde ich auf jeden Fall super, dass er die Sorge seines Sohnes ernst genommen hat. Bei so einem kurzen Bewusstseinsverlust bzw. einer kurzen Ohnmacht sprechen Mediziner auch von einer Synkope. Und die kann auch mal richtig schlimme Folgen haben, wenn man zum Beispiel gerade im Auto am Steuer sitzt, wenn das passiert. Synkopen sollten also immer abgeklärt werden, denn es können durchaus auch mal gefährliche Krankheiten dahinter stecken. Ist also höchste Zeit, dem mal nachzugehen.
Ja, also ehrlicherweise hat es dann doch noch eine Zeit lang gedauert, bis Thorleif Schönfeld einen Termin bei einer Neurologin gemacht hat. Er war wieder viel unterwegs, dann ist längere Zeit kein neuer Zusammenbruch aufgetreten und er hat es irgendwie so ein bisschen verdrängt. Bis ihm auffällt, dass er seit längerem tagsüber immer so müde ist und dass das auch irgendwie so gar nicht besser wird.
Morgens aufstehen war nie mein Dingen, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich länger müde bin. Und dass diese Müdigkeit vielleicht nicht ganz natürlich ist.
Und weil er jemand ist, der extrem aktiv ist, ist das etwas, was ihn wirklich spürbar im Alltag belastet. Und erst das ist für ihn dann der Grund, jetzt wirklich und endlich mal zu seinem Hausarzt zu gehen, der ihm dann wiederum Überweisung ausgestellt hat zu einer Neurologin und zu einem Kardiologen.
Das macht sehr viel Sinn, denn der Auslöser für Synkopen, für diesen kurzen Bewusstseinsverlust, ist in der Regel eine gestörte Durchblutung des Gehirns. Für einen Moment kommt dann nicht mehr ausreichend Blut an. Und das kann entweder mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun haben, das Spezialgebiet der Kardiologen, oder es gibt eine Ursache direkt im Gehirn, dafür sind die Neurologen dann die Experten. Diese Tagesmüdigkeit dagegen, die ich total gut nachvollziehen kann, ist ja erstmal ein ganz unspezifisches Symptom und kann zu allem und nichts passen. Also, Thorleif Schönfeld ist dann zu einer Neurologin gegangen und die hat angefangen, Tests zu machen. Kannst du mal erzählen, in welche Richtung sie damals gedacht hat?
Es wurde tatsächlich direkt zu Beginn ziemlich umfassend Diagnostik gemacht. Erstmal ein bisschen ergebnisoffen. Thorleif Schönfeld war zweimal da und neben den üblichen klinischen Untersuchungen wurden auch seine Gefäße am Hals geschallt, um zu überprüfen, ob da vielleicht irgendwelche Plaqueablagerungen zu erkennen sind, die wiederum zu Verengungen und in der Folge zu Durchblutungsstörungen im Gehirn führen könnten. Es wurde ein EEG gemacht, um die Hirnströme zu messen, und es wurde ein sogenannter Schellong-Test gemacht.
Das kennt bestimmt nicht jeder, deswegen erkläre ich es kurz. Einen Schellong-Test macht man, um herauszufinden, ob die sogenannte Orthostase-Reaktion im Körper funktioniert. Orthostase bedeutet erstmal nichts weiter als aufrechte Körperhaltung. Und ein ganz häufiger Grund für eine Ohnmacht bzw. Synkope ist, wenn es der Körper beim plötzlichen Aufstehen aus dem Liegen oder Sitzen nicht schnell genug hinbekommt, das Blut zum Hirn zu bewegen.
Es gibt da auch einen ganz schönen Vergleich. Stellt euch mal eine halbvolle Flasche Wasser vor. Wenn die liegt, dann ist die Flüssigkeit auf die ganze Flasche verteilt. Und wenn man dann die Flasche hinstellt, dann fließt natürlich die ganze Flüssigkeit ruckzuck nach unten. Und genau so ist das in eurem Körper mit dem Blut, wenn ihr zum Beispiel morgens aus dem Bett aufsteht.
Ich finde, das ist ein super Vergleich, den kannte ich tatsächlich noch gar nicht. In der Situation muss der Körper jedenfalls einiges leisten, damit das Blut dann eben nicht in den Füßen versackt, sondern trotzdem oben im Gehirn landet. Und wenn diese Regulation gestört ist, dann kann es zu so plötzlichen Ohnmachten kommen. Und das nennt man dann eine orthostatische Synkope. Was meiner Meinung nach aber nicht ganz so gut passt, Gesa, ist, dass Thorleif Schönfeld diese Synkope in England bei seinem Sohn ja auch im Sitzen hatte, also ganz ohne Lagewechsel.
Ja, und wie zu erwarten, kommt dann auch bei dem Schellong-Test nichts Auffälliges raus.
Okay.
Dabei musste Thorleif auch erstmal liegen und dann plötzlich aufstehen und eine Praxismitarbeiterin hat dabei Puls und Blutdruck gemessen, aber alles soweit in Ordnung. Anders sieht es aber bei einer weiteren Untersuchung aus. Die Neurologin hat Thorleif Schönfeld ein Schlafmessgerät mitgegeben. Das kann während der Nacht die Bewegung und Atmung messen. Und da gibt es bei ihm tatsächlich einiges zu messen. Thorleif Schönfeld schnarcht nämlich im Schlaf. Dazu hat Ehefrau Barbara im Interview ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
Also, ich sag mal so, mein Mann ist ein Nachtigall. Der hat einen Schlaf, also beneidenswert. Keine 10 Minuten im Bett, Tiefschlafphase. Und dann ging natürlich die Holzsägerei los, ja. Und das war nicht immer angenehm. Für mich. Ich musste dann ab und zu schon mal einhaken, sachte. Aber das hat meistens nichts gebracht.
Okay, also das kenne ich auch sehr gut von meinem Mann. Dann muss man manchmal richtig ordentlich knuffen, bis er sich auf die andere Seite dreht. Also da hilft sachte dann manchmal auch nicht weiter.
Ich sag nur ein Hoch auf Ohrstöpsel. Schnarchen an sich ist aber ja jetzt nicht unbedingt etwas Krankhaftes. Aber das Atemgerät hat bei Thorleif Schönfeld noch mehr festgestellt, nämlich Atemaussetzer, also eine Schlafapnoe.
Hier ganz kurz der Hinweis, das ist tatsächlich die korrekte Aussprache, Schlafapnoe. Viele Menschen, übrigens auch Ärzte, sprechen aber auch von Schlafapnoe. Viel wichtiger als die Aussprache ist ja, was dahinter steckt. Schlafapnoe ist eine Störung, bei der es während des Schlafs zu wiederholten Atemaussetzern oder so einer stark eingeschränkten Atmung kommt. Es gibt die obstruktive Schlafapnoe, dabei kommt es zu einer wirklichen Blockierung der Atemwege durch erschlaffte Zungenmuskeln.
Und es gibt auch eine seltenere Form, die zentrale Schlafapnoe. Das Gehirn sendet dabei nicht die richtigen Signale, um die Atmung zu steuern. Und die Folge ist: Atemaussetzer stören den Schlaf, das wiederum macht tagsüber müde und kann im schlimmsten Fall sogar zum gefürchteten Sekundenschlaf führen.
Was ja tatsächlich ganz gut zu Thorleif Schönfelds Tagesmüdigkeit passt. Typische weitere Symptome sind auch sowas wie Konzentrationsschwierigkeiten und leichte Gedächtnisprobleme. Und das, was es so gefährlich macht, ist, dass die Schlafapnoe das Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und Herzrhythmusstörungen erhöht. Also etwas, das unbedingt behandelt werden muss. Und das gelingt am besten mit einer Atemmaske, die in der Nacht getragen werden muss und die mit sehr hohem Druck Luft in die Atemwege pustet und sie so offen hält. Und so eine CPAP-Maske hat Thorleif Schönfeld auch bekommen. Und die Frage ist ja jetzt auch getragen?
Und auch getragen, ganz genau. Ehefrau Barbara liebt diese Maske, denn er schnarcht seitdem nicht mehr. Und auch für Thorleif Schönfeld hatte diese Diagnose der Neurologin etwas Beruhigendes.
Ich habe gedacht, das ist es. Ich habe geglaubt, oh, jetzt hat man den Grund. Ja, vielleicht hängt diese Schlaf, Problematik damit zusammen, dass ich dann auch außerhalb des Schlafes in mir zusammensacke.
Aber ganz so einfach ist es leider auch nicht, denn die Schlafapnoe erklärt nicht, woher die Synkopen gekommen sind. Die gehören nämlich nicht zu den typischen Symptomen.
Darum wurde dann noch Thorleif Schönfelds Herz untersucht. Und auch das sehr gründlich. Langzeitblutdruckmessung, Langzeit-EKG, Belastungs-EKG, Ultraschall. Aber alles in Ordnung. Nichts feststellbar. Der Rechtsanwalt scheint für sein Alter ein kerngesundes Herz zu haben.
Was ja eigentlich gute Nachrichten sind, Gesa.
Wenn es dabei geblieben wäre, genau. Der Kardiologe schreibt damals in seinem Bericht, ich würde die Situation jetzt beobachten und bei neuerlicher Synkope weitere diagnostische Schritte einleiten.
Heißt also, abwarten.
Zu dem Zeitpunkt hat Thorleif dann auch länger keine Synkope mehr gehabt. Er fühlt sich mittlerweile tatsächlich fitter durch die nächtliche Atemtherapie. Dann gute Ergebnisse beim Arzt. Klingt, genau, erstmal super. Nur eine Sache ist komisch. Auf einmal träumt er manchmal nachts ganz seltsam. Was genau, das lassen wir Ihnen am besten mal selbst erzählen. Ich habe beim Interview auf jeden Fall eine Mega-Gänsehaut gehabt.
Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich das Gefühl hatte, dass ich aus meinem Körper entschwinde. Dass ich in eine Art Tunnel komme, wo es warm und hell ist, wo ich rein gerate, mehr rein schwebe, wo Musik da ist, also so sphärische Klänge, die wohltun. Und ich habe das Gefühl, ich werde da reingezogen. Ja, wie wenn es zu Ende ist mit dir, wie wenn du jetzt für immer und ewig verschwindest.
Mann, da läuft mir auch richtig kalt den Rücken runter. Also, das Licht am Ende des Tunnels. Wie reagiert Thorleif Schönfeld auf diese Träume?
Ja, wie er so ist, misst er diesen seltsamen Träumen erstmal keine Bedeutung bei. Merkwürdig, findet er. Aber naja, was soll das schon sein? Das Leben läuft weiter.
Allerdings ist es dann ja zu einem Vorfall gekommen, der ihn dazu gebracht hat, das doch noch mal ein bisschen zu überdenken.
Genau, der Vorfall in der Dusche. 2 Jahre sind mittlerweile vergangen. Thorleif macht sich für die Arbeit fertig und seine Frau steht in der Küche und hört es plötzlich heftig rumsen.
Und dann bin ich sofort ins Bad gegangen. Und als ich reinkam, sah ich meinen Mann sitzend in der Dusche. Ohne Bewusstsein. Da gehen ihm viele Gedanken durch den Kopf. Hoffentlich lebt er noch, zum Beispiel. Und ich habe ihn dann sofort rausgezogen aus der Dusche und erst mal gerüttelt und geschüttelt. Und dann kam er auch wieder zu sich. Aber er wusste gar nichts. Er wusste gar nicht erst mal im Moment, wo er war und was passiert war.
Gesa, das ist jetzt das erste Mal, dass Ehefrau Barbara so einen Anfall live mitbekommen hat, richtig?
Genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, ob Thorleif ihr nicht mittlerweile doch schon mal erzählt hat, dass er ab und an mal eine Ohnmacht hatte. Aber selbst wenn, so heftig und lange wie an diesem Morgen, hatte es ihn noch nie erwischt. Das Erschreckende ist nämlich nicht nur, dass Thorleif mal wieder einfach so das Bewusstsein verloren hat. Er ist, als er wieder zu sich kommt, auch noch richtig verwirrt. Weiß ein paar Minuten gar nicht so richtig, wo er ist, was er da macht. Und es dauert eine Weile, bis er sich wieder erinnern kann. Und jetzt macht seine Frau Barbara natürlich richtig Dampf. Sie selbst hat ihr Leben lang als Pharmareferentin gearbeitet, kennt sich also ein bisschen mit Krankheiten aus und auch mit dem Umgang mit Ärzten und telefoniert sofort mit Thorleifs Neurologin und auch mit dem Kardiologen. Sie berichtet, was passiert ist und besteht darauf, dass sofort weitere Untersuchungen gemacht werden.
Das klingt sehr resolut und absolut vernünftig. Und die Ärzte haben dann ja auch reagiert. Mhm. Und als erstes war wieder die Neurologie am Zug. Thorleif Schönfeld wurde in ein Krankenhaus überwiesen und sollte da nochmal ordentlich durchgecheckt werden.
Und seine Neurologin hatte damals dann nach diesem Anfall auch einen konkreten Verdacht. Nämlich, dass womöglich eine Epilepsie hinter dem Bewusstseinsverlust stecken könnte. Viele verbinden mit Epilepsie möglicherweise einen sehr auffälligen Krampfanfall. Dabei ist es tatsächlich so, dass epileptische Anfälle sich auch ganz unauffällig oder eben mit so einer Synkope äußern können.
Ein total wichtiger Punkt, Gesa. Und wenn ihr abgespeichert habt, dass Epilepsie eine Erkrankung ist, die vor allem in jungen Jahren auftritt, auch das stimmt so gar nicht. Es ist durchaus eine Krankheit, die man auch erst im höheren Alter ganz neu bekommen kann. Das alles würde also passen. Eventuell die richtige Spur?
Um das zu überprüfen, hat man dann nochmal Torleifs Hirnströme gemessen und dabei das Gehirn provoziert mit Lichtblitzen. Aber auch dabei ist nichts rausgekommen. Hm. Weder im EEG, auch ein MRT wurde gemacht und es wurde sogar auch nochmal eine sogenannte Kipptischuntersuchung ergänzt, wo der Patient auf einer beweglichen Liege hin und her geschaukelt wird, um zu testen, ob es sich nicht doch womöglich um ein orthostatisches Problem handelt. Aber alles, auch die Bildgebung vom Kopf, negativ. Der Neurologe aus dem Krankenhaus hat damals in den Entlassungsbrief geschrieben: Klinisch-neurologisch zeigt sich bei dem Patienten aktuell ein unauffälliger Befund. Zusammenfassend gehen wir am ehesten von kardialbedingten Synkopen aus.
Übersetzt, die Neurologen glauben, dass es doch eher vom Herz kommt.
Torleif Schönfeld nimmt es wie immer erstmal gelassen. Nichts gefunden. Das sind für ihn positive Nachrichten. Barbara Schönfeld dagegen bereitet das langsam immer größere Sorgen.
Mir hat das große Sorgen bereitet, weil keiner wusste, was passiert. Was kann als nächstes passieren?
Ich hätte mich das an ihrer Stelle auch gefragt. Was, wenn er nochmal so einen Anfall hat, wenn er nicht zu Hause ist, wenn er irgendwo allein zusammenbricht und ihm niemand helfen kann?
Exakt, das waren ihre Gedanken. Und ab dem Moment hatte sie immer, wenn ihr Mann das Haus verließ, Sorge, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und so ist es dann auch, nur kurze Zeit später. Torleif Schönfeld hat sich von Barbara verabschiedet, ihr einen schönen Tag gewünscht und will wie jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Also geht er in den Fahrradkeller der Wohnung.
Es dauerte keine 5 Minuten, hörte ich meinen Mann die Treppe hochkommen. In Fahrradkleidung, völlig neben der Spur. Und da habe ich gewusst, da ist wieder was passiert.
Wieder kann sich Torleif an nichts erinnern. Nicht, wo er ist, wer sie ist, was passiert ist. Ganze 30 Minuten dauert es, bis sein Gedächtnis langsam wieder funktioniert und er klarer wird im Kopf. Jetzt ist nicht nur Barbara Schönfeld besorgt, sondern auch Torleif.
Das hat ihn total irritiert. Das hat ihn wirklich auch zum Weinen gebracht, weil er hat Angst gehabt, dass das so bleibt.
Barbara Schönfeld hat die Faxen dicke und ruft daraufhin sofort bei dem Kardiologen an und schildert ihm, was dieses Mal passiert ist. Und der wiederum ruft bei einem weiteren Kollegen an, nämlich Dr. Jürgen Allgeier. Der arbeitet in einem spezialisierten Herzzentrum, genauer dem Herzzentrum Bad Krozingen. Und er konnte sich im Interview noch ganz genau an den Anruf erinnern.
Also in dem Fall war es tatsächlich so, weil er mich gut kennt und mir immer wieder Patienten schickt, dass er einfach angerufen hat und gesagt hat, ich habe da einen Fall, da kommen wir jetzt nicht weiter, kannst du uns helfen? Und dann ist dieser ambulante Termin vereinbart worden.
Bis jetzt sah das Herz ja immer in Ordnung aus. Was hat Dr. Allgeier denn jetzt noch an Diagnostik ergänzt?
Vor allem wurde vieles nochmal wiederholt, also sowas wie Ultraschall, EKG und so weiter. Aber wie zuvor, erstmal keine Auffälligkeiten.
Okay.
Jürgen Allgeier will dann überprüfen, ob womöglich die Reizweiterleitung im Herzen gestört ist. Auch das kann zu lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen und Synkopen führen. Und um das herauszufinden, macht man eine sogenannte elektrophysiologische Untersuchung.
Eine sogenannte EPU, das ist eine Herzkatheteruntersuchung, bei der Katheterelektroden durch die Blutgefäße zum Herzen geführt werden. Und diese Elektroden können die elektrischen Impulse im Herzen messen und können auch ganz gezielt Herzrhythmusstörungen provozieren, um die genaue Ursache herauszufinden. Also schon eine ziemlich invasive Untersuchung, die aber bei Torleif Schönfeld leider wieder ergebnislos geblieben ist.
Genau, auch bei dieser Untersuchung kein Befund. Deswegen geht Jürgen Allgeier jetzt einen Schritt weiter.
Herr Schönfeld war zu dem Zeitpunkt schon etwas verzweifelt, fast schon, ja, weil die ganze Diagnostik bisher ohne Befund war. Und deswegen ist der nächste Schritt eigentlich bei mir sofort gewesen, da braucht ein Herzmonitor, einen implantierbaren.
Mit Herzmonitor meint er einen sogenannten Reveal oder auch Loop Recorder. Ein kleines Gerät, das in einem kleinen Eingriff unter der Haut implantiert wird und von dort aus durchgängig den Herzrhythmus messen kann. Also quasi so eine Art Endlos-EKG, ein ganz tolles und wichtiges Diagnostikwerkzeug, wenn man eine Herzrhythmusstörung vermutet und alle anderen Untersuchungen einen nicht weiterbringen.
Und warum das jetzt bei Thorleif Schönfeld so wichtig war, hat Jürgen Allgeier im Interview so erklärt.
Weil dann bei der nächsten Synkope, die dann auftritt, ja kontinuierlich darunter das EKG läuft und das EKG dann schon zeigt, ist es ein kardiales Problem, ist es eine Rhythmusstörung. Wenn die Synkope auftritt und das EKG zeigt einen normalen Verlauf, dann war es eine andere Ursache. Dann muss man wieder eher die neurologische Seite zu Rate ziehen.
Also, das ist ein echtes Ping-Pong-Spiel zwischen Kardiologie und Neurologie. Das Ergebnis immer noch völlig offen. Mhm. Es bleibt weiter unklar, wo das Problem liegt, Herz oder Hirn. Das bedeutet wieder, warten auf den nächsten Anfall. Ansonsten kommen Thorleif Schönfelds Ärzte nicht weiter, oder?
Jo. Also, ganz ehrlich, mir wird sowas richtig Angst machen. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich noch vor die Tür trauen würde, weil man ja nie weiß, wann erwischt es einen als nächstes. Ja. Im Fall von Thorleif Schönfeld ist es dann, zum Glück muss man fast sagen, ziemlich schnell zum nächsten Vorfall gekommen. Es ist eine dieser Nächte, in denen er wieder so einen seltsamen Traum hat. Barbara ist vor ihm aufgestanden und als sie aus dem Bad wieder ins Schlafzimmer kommt, ist Thorleif wach. Er wirkt, als habe er gerade etwas Schreckliches erlebt.
Und da sagt mein Mann, mir geht es gar nicht gut. Ich glaube, ich habe heute Nacht wieder einen Anfall gehabt. Ich habe das gespürt, hat er zu mir gesagt. Und er war auch, also kreidebleich. Und daraufhin haben wir sofort in Bad Krozingen angerufen. Und da hieß es sofort reinkommen.
Jetzt ist natürlich die Spannung groß. Der Herzmonitor in Thorleifs Brust muss aufgezeichnet haben, ob es sich wirklich wieder um eine solche Attacke gehandelt hat. Also, die beiden sind ins Herzzentrum gefahren und dort wurde der Herzmonitor ausgelesen.
Und die Arzthelferin dort sagte, ja, Herr Schönfeld, diesmal haben wir etwas gefunden, dass ich für 35 Sekunden einen Herzstillstand hatte. Und ich merke das jetzt wieder. Das hat was mit mir gemacht.
Schlimm. Also, da hat es mir die Sprache verschlagen. Ja, das war nicht schön.
Was für ein furchtbarer Schreck. Mhm. Normalerweise schlägt das Herz bei einem erwachsenen Mann ja so zwischen 60 und 90 Mal pro Minute. Das sinkt nachts in Ruhe auch noch etwas ab. Aber wenn das Herz 35 Sekunden gar nicht schlägt, dann läuft ganz gewaltig was aus dem Ruder.
Mhm. Und auf einmal wird auch klar, wieso er manchmal diese seltsamen Träume hatte. Das waren tatsächlich sowas wie Nahtoderlebnisse.
Gesa, lass uns das nochmal ein bisschen genauer besprechen. Ein Herzstillstand führt klar dazu, dass das Gehirn nicht richtig durchblutet wird. Mhm. Und genau das kann zu einer Synkope bzw. einem Bewusstseinsverlust führen.
Mhm. Und andererseits weiß man mittlerweile auch, dass das Gehirn, wenn es nicht richtig durchblutet wird, Opiate ausstößt, die zu diesem Wohlgefühl führen können, was Thorleif Schönfeld ja von seinen Träumen beschrieben hat.
Okay.
Er meinte übrigens zu mir jetzt im Nachhinein, dass er seit diesem Erlebnis tatsächlich keine Angst mehr vor dem Tod hat, weil er sich in diesen Momenten, in dem Licht und in diesem Raum einfach so geborgen gefühlt hat.
Okay, aber diese Träume sind natürlich gleichzeitig ein absolutes Warnsignal. Also zum Glück muss man ja sagen, ist Thorleif Schönfelds Herz offenbar von alleine wieder angesprungen. Wenn aber so ein Herzstillstand länger anhält, dann kommt es nach circa einer Minute zum Atemstillstand und nach etwa 4 bis 5 Minuten zum Tod.
Und um das zu verhindern, ist für den Herzspezialisten Jürgen Allgeier natürlich sofort klar, Thorleif Schönfeld braucht einen Herzschrittmacher.
Klar, eine Schutzmaßnahme. Ein Herzschrittmacher misst den Herzschlag und springt ein, sobald er merkt, dass der Herzschlag zu langsam wird oder das Herz sogar ganz aufhört zu schlagen. Dann gibt der Schrittmacher einen kleinen Elektroschock ab.
Mhm. Und auch Thorleif Schönfeld ist natürlich klar, da muss man jetzt nicht lange überlegen, er braucht den Schrittmacher. Und nachdem der erste Schock überwunden war und der Herzschrittmacher schließlich auch implantiert wurde, alles gut gelaufen, hat er sich richtig angefreundet mit dem Gedanken, dass da jetzt so ein kleines Gerät auf ihn aufpasst.
Ich war definitiv erleichtert, weil man jetzt was gefunden hatte. Ich bin auch davon ausgegangen, die ganze Ursachenforschung hat ein Ende. Und ja, shit happens, ja. Aber jetzt ist es erkannt. Und mit diesem Herzschrittmacher, den ich eingebaut bekomme, habe ich so eine Art Lebensversicherung. Weil der ist so eingestellt, wenn das wieder passiert, schlägt das Herz weiter. Also ich muss mir null Sorgen machen. Ich habe sogar auch gedacht, ich kann ja jetzt ewig leben, ja, weil mein Herz springt ja immer wieder an.
Also, er neigt ganz offensichtlich nicht dazu, zu katastrophisieren oder in Ängsten zu versinken. Ehrlich, Gesa, ich mag ja diese positive Art.
Ich auch. Da ist er auch wirklich ganz besonders. Er meinte zu mir, dass er das in quasi allen Bereichen des Lebens so macht. Wenig Gedanken darüber machen, was passieren könnte, sondern einfach eher geschehen lassen und dann annehmen und versuchen, aus der Situation das Beste zu machen. Ich bin da so ganz anders drauf. Ich habe vorher schon 10.000 mögliche Szenarien durchgespielt, versucht 20 Lösungen zu finden.
Aber am Ende kommt es ja dann doch auch immer ganz anders, als man denkt.
Ja.
Kenn ich. So, jetzt haben wir erzählt, was der Herzmonitor aufgezeichnet hat. Diesen kurzen Herzstillstand. Und jetzt gibt es eine Therapie, die das in Zukunft verhindern soll, den Herzschrittmacher. Was wir aber noch nicht verraten haben, das ist, wie sich Thorleif Schönfels Ärzte diesen Umstand erklären, dass das Herz anscheinend in der letzten Zeit immer mal wieder stehen geblieben ist.
Die Diagnose zum Zeitpunkt des Einsetzen des Herzschrittmachers war eine, ich zitiere mal kurz Herrn Allgeier, ausgeprägte kardioinhibitorische neurokardiogene Reflexsynkope.
Und bei der neurokardiogenen Reflexsynkope ist es im Prinzip das Zusammenspiel zwischen Herz und Hirn, was nicht richtig funktioniert. Und verschiedene Trigger können praktisch im Hirn einen Reflex auslösen, der über den Parasympathikus, also vagale Efferenzen am Herzen, bis zum Herzstillstand führen kann, zu einer Asystolie.
Okay, also nochmal in meinen einfachen Worten zusammengefasst, die enge Kommunikation zwischen Herz und Gehirn scheint nicht so richtig zu stimmen. Und diese Trigger, von denen Dr. Allgeier da spricht, was meint er damit?
Das können tatsächlich auch ganz harmlose Sachen sein, manchmal sowas wie Angst oder auch Erschrecken. Oder es steckt doch noch etwas Neurologisches dahinter.
Für Thorleif Schönfeld war der Fall, sein Fall, aber in dem Moment eigentlich abgeschlossen, oder?
Mhm.
Der schien ja zufrieden mit dieser Diagnose einer neurokardiogenen Reflexsynkope.
Ja, er hat sich da ehrlich gesagt gar keine großen Gedanken mehr gemacht, hat er ja auch erzählt. Für ihn war der Fall abgeschlossen. Anders aber für seine Ärzte. Die wollten sicher gehen, dass nicht doch noch irgendwas Relevantes übersehen wurde. Und so kommt Thorleif Schönfeld schließlich in die Uniklinik in Freiburg. Und zwar zu dem Neurologen Professor Andreas Schulze-Bohnhage. Und der geht nochmal ganz frisch an den Fall heran und lässt sich nicht davon abschrecken, dass in allen bisherigen Tests keinerlei neurologische Auffälligkeiten gefunden wurden. Das hat er im Interview dazu gesagt.
Es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass negative Befunde meistens nicht viel sagen, sondern man muss wirklich versuchen, den positiven Befund zu bekommen. Und wenn man sich nur auf negative Befunde verlässt, dann liegt man manchmal falsch.
Ähnlich wie beim Herzen soll jetzt auch das Gehirn von Thorleif Schönfeld für eine lange Zeit überwacht werden. Genau gesagt 96 Stunden.
Das erinnert mich an diesen Action-Thriller mit Liam Neeson. Der ist doch auch so. Kennst du, oder?
Ja, klar.
Also irgendwie passt das. In unserer Geschichte wird es ja jetzt auch noch mal richtig spannend.
Mhm.
Diese Langzeitüberwachung, die passiert mit einem sogenannten Langzeit-EEG, bei dem die Gehirnströme aufgezeichnet werden, aber auch die Herzfunktion wird gemessen und zusätzlich wird das Ganze auch per Video festgehalten.
Mhm.
Und um das Gehirn zu provozieren, also anfälliger für Störungen zu machen, die dann möglicherweise sich zeigen, wird in diesen 96 Stunden auch mit Schlafentzug gearbeitet.
Genau. Lass uns doch mal kurz reinhören in das erste Gespräch zwischen Professor Andreas Schulze-Bohnhage und Thorleif Schönfeld. Das wurde nämlich auch aufgezeichnet.
Ja, Herr Schönfeld, Sie kommen noch mal zur Sicherheit bei uns vorbei, ja?
Ja.
Was sind genau die Episoden, unter denen Sie gelitten haben?
Es hat angefangen vor 5 Jahren etwa. Dann habe ich über die Jahre hinweg immer wieder Situationen gehabt, im Büro, im Sitzen, weggekippt, stehen.
Ist es denn so, dass Ihnen da auch irgendwie schwarz vor Augen geworden ist oder das eigentlich nicht?
Also in dem Moment, wo das dann hochkam, sofortiger Blackout.
Einfach
weggesagt,
ganz weg.
Lag dann immer auf dem Tisch oder auf dem Boden.
Aber nicht so, dass Sie jetzt sagen, es wurde so dunkel um Sie rum.
Nein.
Das nicht.
Ich bin so in mich zusammengesackt.
Ja.
Andreas Schulze-Bohnhage lässt sich die ganze Geschichte nochmal von Anfang an berichten. Und er will auch ganz genau wissen, wie so ein Anfall bei Thorleif Schönfeld in der Regel abläuft. Und dabei registriert er schon ein paar Indizien, die ihn aufhorchen lassen.
Also der Patient berichtete zum Beispiel, dass er manchmal am Beginn so ein aufsteigendes Gefühl auf dem Bauchraum hatte. Das ist ein Zeichen, was sehr untypisch ist für eine Synkope. Und dann diese lange Reorientierungsphase, wo er nicht so richtig wusste, was war eigentlich los, warum bin ich jetzt an diesem Ort. Sodass ich also, nachdem ich das mit ihm so besprochen hatte, ich auch dachte, gut, da ist wahrscheinlich mehr dahinter.
Oh, ein aufsteigendes Gefühl im Bauchraum. Gesa, kannst du das noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, was er damit meint?
Mhm. Tatsächlich hatte Thorleif Schönfeld immer kurz vor der Ohnmacht so ein Gefühl, als, ich beschreibe es mal, als würde ihm übel werden. So als würde irgendwas von seinem unteren Bauch bis in den Kopf hochsteigen. Und oben angekommen ist er dann immer umgekippt. Das alles erzählt er dem Doc also. Und dann geht sie los, die 96-Stunden-Überwachung.
Also jetzt gucken wir mal, dass wir nichts übersehen, dass wir nicht noch vielleicht was übersehen, was auch noch behandelt werden müsste.
Ja, also ich bin eigentlich zuversichtlich, dass Sie nichts finden.
Hoffen wir das.
Ja.
Also
Dankeschön.
Schönen Aufenthalt.
Ja.
Thorleif Schönfeld hängt am EKG und am EEG-Gerät und er darf nicht mehr durchschlafen. Schlafentzug bedeutet in diesem Fall, dass er jede Nacht nur etwa 4 Stunden schlafen darf und die restliche Zeit wach bleiben muss. Dabei kontrollieren die Neurologen die ganze Zeit seine Gehirnaktivität und bis zum dritten Tag stellen sie dabei überhaupt nichts fest.
Alles wirkte normal. Barbara und Thorleif hatten schon so ein bisschen das Gefühl, naja, ob das jetzt hier noch was bringt. Bis dann eben am dritten Tag auf einmal was passiert.
Ich habe Zeitung gelesen, ich habe gefrühstückt, bin in einem Raum hin und her gelaufen und habe mich dann wieder ins Bett gelegt. Und es ging mir gut. Ich habe gedacht, diesen Schlafentzug, den kriegst du jetzt auch wieder gebacken. Das ist ja so gut wie rum. Und dann merkte ich noch, wie eine Schwester zu mir kam, wie die anderen Tage zuvor auch, und so ein Temperaturmessgerät in der Hand hatte und mir ins Ohr steckte. Und von dem Moment an weiß ich nichts mehr.
Wir hören uns jetzt noch mal an, was die Videoaufzeichnung ab dem Moment mitgeschnitten hat.
Also wieder das Originalmaterial, das in der Klinik aufgezeichnet wurde.
Mhm. Wir hören dabei Thorleif, die erwähnte Pflegerin und die diensthabende medizinisch-technische Assistentin.
Habe ich irgendein Medikament genommen oder sowas?
Bitte?
Habe ich irgendein Medikament genommen?
Warum?
Weil ich komme mir so komisch vor.
Nein, nicht, dass ich wüsste, Sie nehmen ja keine Medikamente.
Aber wieso bin ich hier eigentlich? Ich habe so eine Art Gedächtnisverlust.
Sie wissen nicht, warum Sie hier sind?
Ja.
Okay.
Bin ich freiwillig hier?
Ja.
Ich habe das Gefühl, wenn ich bewusstlos gewesen wäre.
Wissen Sie denn, seit wann Sie hier sind?
Nee, auch nicht.
Was haben wir denn für einen Tag heute?
Keine Ahnung. Irgendwie habe ich überhaupt keine Erinnerung an irgendwas gerade.
Ja. Okay.
Und wie lange bin ich jetzt schon hier?
Seit Montag.
Wir haben jetzt Mittwoch?
Mittwoch, ja.
Puh. Also es erschüttert mich gerade so ein bisschen.
Also ich gucke jetzt nochmal, ob ich irgendwie was Auffälliges gerade im EEG sehe in den letzten paar Minuten. Und ich komme gleich nochmal.
Ich habe überhaupt keine Erinnerung, weshalb ich hier bin.
Ja.
Das medizinische Personal ist selbst ein bisschen irritiert, denn zuvor ist scheinbar überhaupt nichts passiert. Die Frage ist also, wieso hat Thorleif Schönfeld auf einmal diesen Gedächtnisverlust? Die medizinisch-technische Assistentin geht also zurück in den Beobachtungsraum, wo die Kameraaufzeichnung und die ganzen Vitalwerte auf Monitoren zu sehen sind, und guckt sich die vorangegangenen Minuten nochmal ganz genau an.
Wir haben ja genau diese Videoaufnahmen vorliegen und ich kann ja mal beschreiben, was ich da sehe. Thorleif Schönfeld sitzt auf dem Bett und schaut auf sein Handy. Dann guckt er kurz irritiert, räuspert sich und hebt dann die Arme, als würde er sich kurz strecken wollen. Er schluckt schwer und guckt sich dann im Zimmer um. Eigentlich nichts, was irgendwie außergewöhnlich erscheint.
Ganz genau. Das EEG und auch das EKG dagegen haben aber sehr wohl etwas aufgezeichnet.
Und da hat man dann eben gesehen, dass es vorher ein epileptisches Anfallsmuster im EEG gab, über dem Schläfenlappen links, sodass wir sagen konnten, aha, er hat also eine fokale Epilepsie, die den linken Schläfenlappen involviert. Und zum Zweiten haben wir gesehen, dass es dabei auch zu einer Reduktion der Herzfrequenz kam. Also das Herz schlug immer langsamer. Und jetzt hatte er aber diesen Schrittmacher, sodass ab der Grenzfrequenz, die eingestellt war, dann der Schrittmacher anfing zu schlagen. Deshalb hat er nicht das Bewusstsein verloren. Aber wenn er den nicht gehabt hätte, dann hätten wir sicherlich wieder so eine Episode gesehen, wo er das Bewusstsein ganz verloren hat, weil er eine Asystolie bekommt.
Und damit ist Andreas Schulze-Bohnhage der Ursache von Thorleif Schönfelds merkwürdigen Zusammenbrüchen endlich auf die Spur gekommen. Es ist also doch eine Epilepsie.
Und zwar eine besondere, die dazu führt, dass sein Herz diese Aussetzer hatte.
Eine fokale Epilepsie ist eine Epilepsie, die auf einen bestimmten Bereich im Gehirn begrenzt ist. In diesem Fall kommt es zu einer Art Nervengewitter, einer Überaktivität im Bereich des linken Schläfenlappens. Hier verlaufen Nervenbahnen, die mit dem autonomen Nervensystem und somit auch mit dem Herzen verbunden sind. Immer wenn es zu einem epileptischen Anfall kommt, erhält das Herz ein Signal, langsamer oder gar nicht mehr zu schlagen. Da im Schläfenlappen auch das Gedächtniszentrum sitzt, können auch Gedächtnisstörungen auftreten.
Gesa, wir haben jetzt also eine Diagnose, die eigentlich alles perfekt erklärt. Die Ohnmacht, die Synkopen, den Gedächtnisverlust und auch den zeitweisen Herzstillstand.
Stellt sich natürlich noch die Frage, wieso Thorleif Schönfeld auf einmal die Epilepsie bekommen hat. Das habe ich natürlich auch Herrn Professor Schulze-Bohnhage im Interview gefragt und das war seine Antwort.
Ich muss passen bei dieser Frage. Wir haben die Lösung nicht gefunden, woran es liegt. Die größte Wahrscheinlichkeit ist vielleicht, dass es doch kleine Durchblutungsstörungen im Schläfenlappen gegeben hat. Die haben wir aber nicht klar zeigen können.
Die gute Nachricht ist, so eine Epilepsie lässt sich sehr gut mit antiepileptischen Medikamenten behandeln. Und wie nicht anders zu erwarten, hat Thorleif Schönfeld die Diagnose gelassen angenommen.
Mich hat es dann wirklich, komisch klingt das, aber gefreut, weil ich jetzt endlich wusste nach so vielen Jahren, was ist es. Und das ist gut.
Ja, es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis er das für sich perfekte Medikament gefunden hat. Aber mittlerweile ist er jetzt seit 2 Jahren komplett anfallsfrei. Und das bedeutet, er und seine Frau können ihr Leben wieder entspannt genießen. Ohne die Angst, dass die nächste Attacke irgendwie kommt. Und ganz aktuell sind die beiden sogar mal wieder unterwegs, und zwar in Albanien.
Ach toll.
Ja. Ich habe mit dem Ehepaar gerade letzte Woche noch telefoniert und Thorleif Schönfeld wollte nochmal, dass ich deutlich mache, dass es eine Krankheit ist, die gut behandelbar ist. Er meinte auch, dass er mitbekommt, dass die Epilepsie immer noch mit einem Stigma versehen ist und viele Menschen ganz komische Vorstellungen von dieser Krankheit haben. Dabei ist es ja eigentlich eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen und gerade im Alter überhaupt nicht selten, dass solche epileptischen Anfälle ganz neu auftreten.
Und das ist ja auch der Grund, weswegen Professor Schulze-Bohnhage über Thorleif Schönfelds Fall einen Bericht geschrieben und ihn in einem Fachjournal veröffentlicht hat. Gerade bei älteren Menschen, die auf einmal verwirrt erscheinen, die Gedächtnisstörungen haben oder auch Probleme mit dem Herzen entwickeln, denken ja auch viele Ärzte und Ärztinnen nicht als erstes an ein epileptisches Geschehen. Das kann aber, wie dieser Fall zeigt, durchaus mal vorkommen und ist dann auch gut behandelbar. Gesa, ich fand den Fall ja schon als Fernsehfolge spektakulär und ich freue mich sehr und sage danke, dass du ihn auch nochmal hier im Podcast erzählt hast.
Sehr gerne.
Und hier, wie immer, noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Der neue Podcast, Die Anschlags, Russlands Spione unter uns, von WDR und NDR. Dieser Doku-Podcast, der erzählt die Geschichte eines Ehepaars, Heidrun und Andreas Anschlag. Ja, so nennen sie sich wirklich. Auf den ersten Blick ganz normale Leute, nette Nachbarn. Was niemand weiß, sie sind russische Spione und zwar eine ganz besondere Art, sogenannte Illegale. Ihr Doppelleben geht jahrelang gut, doch dann fliegen sie auf. Wer hat sie verraten? Wer sind die Anschlags wirklich? Und spioniert uns Russland auch heute noch mit solchen Spionen aus? Ihr findet den neuen Podcast Die Anschlags, Russland Spione unter uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Klingt super spannend, oder?
Ich weiß auf jeden Fall, was ich gleich in der Bahn hören werde.
Wir sagen jetzt auf jeden Fall erstmal Tschüss und sind in 2 Wochen mit einer neuen Folge zurück.
Tschüss!
ARD